Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 29 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Das Rascheln der Roben können wir hören, die Farbe, ihren Glanz nicht sehen, wenn wir im Theater sitzen. Die Arie können wir hören, wir können der Musik lauschen, den ausladenden Gesten der Sopranistin, die können wir nicht sehen. Die sind uns unzugänglich. Und das Knallen der Türen und die flotten Dialoge einer ganz typischen Komödie erreichen unser Ohr. Die fragenden Blicke gehen für uns ins Leere. Es sei denn, wir sitzen in einer Veranstaltung mit Live-Audio-Deskription, in der Roben, Gesten, Blicke hörbar gemacht werden. Genau das leistet Imke Baumann, unser heutiger Gast. Liebe Frau Baumann, herzlich willkommen bei Übers Ohr. Bin ich in Berlin für Sie hörbar?
Sie sind hervorragend hörbar, Herr Golke. Herzlichen Dank für die Einladung.
Okay. Und ebenfalls hörbar sollte für uns sein Emanuel Stadler im größten Bundesland der Republik in NRW, weiter westlich von uns. Emanuel, bin ich bei dir hörbar? Bist du für uns hörbar?
Ja, alles super. Guten Tag zusammen.
Hallo.
Hi. Und ich bin hoffentlich auch gut hörbar. Das müsste dann unser Produzent Markus klären. Doch solange der nicht eingreift und die Sendung nicht stoppt, scheint alles in Ordnung. Übrigens, mein Name ist Golka, Thomas Golka. Ich habe trotz dieser bondesken Vorstellung keine Doppelnummer als Dienstnummer, sondern bin zusammen mit Emanuel Gastgeber in diesem Podcast und wie er Mitglied in der Fokusgruppe Sehen im Alter. Liebe Frau Baumann, Sie können sich jetzt in unserer Fahrstuhlvorstellung innerhalb von rund 90 Sekunden selbst vorstellen und dabei den Hörerinnen und Hörern das von sich erzählen, was Sie für da wichtig halten, was die Hörerinnen und Hörer von Ihnen wissen sollten, um ein Verständnis zu bekommen von dem weiteren Verlauf des Gesprächs. Vielleicht können Sie dabei auch erklären, wie man zu dem doch eher besonderen Beruf der Audiodeskriptorin kommt. Ihre Zeit startet jetzt. Bitte schön.
Ja, danke schön. Gut, mein Name ist Imke Baumann. Ich leite in Berlin den sogenannten Berliner Spielplan Audiodeskription. Das ist ein Projekt, was über mehrere Bühnen und Genres hinweg, aktuell haben wir 10 bis 11 Bühnen im Programm, in Berlin Audiodeskription einrichtet, etabliert und auch noch eine Menge Zeug drumherum macht. Community-Arbeit, Werbung, Workshops, Schulungen, verschiedenste Dinge. Vor allem sind wir aber mit der Audiodeskription beschäftigt. Ich selber habe einen tatsächlich Theaterhintergrund. Und zwar habe ich nach meinem Studium 12 Jahre lang am Theater gearbeitet, eigentlich in allem, was nicht direkt selber auf der Bühne steht. Also alles drumherum, davor, dahinter, dann letztlich auch als Dramaturgin und Regisseurin. Und das hängt mir immer noch sehr nach, beziehungsweise ich bin dann nach einigen Umwegen auf einem, ja, letztlich wieder zum Theater zurückgekommen mit Hilfe der Audiodeskription. Audiodeskription ist seit 2008 ungefähr meine Leidenschaft. Damals ging das hier in Berlin an Museen los. Das war vorher noch nicht unbedingt sehr akut, im Theater aber auch nicht, also im Theater schon gar nicht. Und das Erste, was ich damals gemacht habe, war tatsächlich eine große Ausstellung in der Berlinischen Galerie Wien-Berlin. Da habe ich das für mich total entdeckt, das Thema, und habe mit großer Lust und Leidenschaft bildende Kunst beschrieben. So, und jetzt bin ich aber eigentlich selber vom Theater, von daher, warum nicht darstellende Kunst? Das hat aber dennoch ein bisschen gedauert, bis wir nun zu diesem Punkt gekommen sind. Ab 2017 ging es in die Vorbereitung für das Projekt Berliner Spielplan. Und den gibt es jetzt seit 2019. Und hier wird, also ich schreibe auch selber, ich spreche auch selber, aber vor allem leite und organisiere ich und versuche auch immer wieder Geld dafür aufzutreiben und ja, auch die Politik davon zu überzeugen, dass wir es hier mit einer wichtigen Sache zu tun haben.
Jo, danke. Um zu erfahren, wo unsere Gäste gedanklich sich immer so momentan aufhalten, stellen wir am Anfang so eine Einstiegsfrage, und das machen wir auch heute so. Was hat Sie in letzter Zeit im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit, also der Organisation, wie wir jetzt gelernt haben, und des Audiodeskribierens und unserem Thema, nämlich dem Sehen im Alter, besonders beschäftigt?
Ja, also Audiodeskription hilft dazu, Zugänglichkeit für alle Altersgruppen herzustellen, für Theater, also sozusagen Theater auch sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist Sehbehinderung ja eine Behinderung, die vermehrt oder mehr im Alter, in älteren Jahrgängen auftritt. So, und von daher hat mich in letzter Zeit sehr stark beschäftigt, wie ich ältere Jahrgänge auch für Theater nochmal interessieren kann, weil natürlich nicht nur Sehbehinderung da ist, sondern vielleicht auch noch weitere Barrieren. Und man wird auch, sagen wir mal, ich möchte sagen, man wird nicht risikofreudiger im Alter, sondern vielleicht sogar eher vorsichtiger. Und ja, es ist manchmal schwierig, diese Barrieren zu überwinden, oder wir beschäftigen uns gerade angelegentlich damit, wie wir das attraktiv und auch so, ja, einfacher und servicegerechter machen können, damit noch mehr Leute dieses wunderbare Angebot nutzen und damit auch im Alter via Audiodeskription im Theater etwas sehen können.
Ja, toll. Ja, und jetzt startet Emanuel, so steht es jedenfalls in unserem Entwurf für die Sendung, mit dem ersten Themenblock. Emanuel, magst du loslegen?
Ja, gerne, natürlich. Ja, erstmal ja, zum Einstieg erstmal so grundsätzliche Fragen, und die startet natürlich damit, was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an einer Live-Audiodeskription?
Very simple, sehr einfache Antwort. Sie ist live. Also wir kennen Audiodeskription natürlich ganz stark aus allen, ich sag mal, ganz abfällig Konservenformaten. Also Sie haben Filme, Sie haben Fernsehen. Und das sind alles Dinge, das sind wunderbare Audiodeskriptionen, die werden vorproduziert. Also das wird produziert im Studio und dann wird es geschnitten und genau in die Lücken, die da sind, in den Formaten eingepasst. So, im Theater, das Theater ist live. Es gibt jede Aufführung nur genau einmal, nämlich in dem Moment, wo sie spielt, und dann nie wieder. Und dementsprechend und in genau diesem einen Moment treffen die Darsteller und Darstellerinnen auf der Bühne komplett einmalig zusammen und liefern ein Gesamtkunstwerk, und die Audiodeskriptorin ist ebenso live. Sie geht auf dieses in diesem Moment passierende Kunstwerk ein und muss sich da einfügen, egal was passiert auf der Bühne. Und wenn da, was wir nicht hoffen wollen, in der ersten Reihe eine Zuschauerin ein Kreislaufproblem hat und nach einem Arzt gefragt wird, dann ist das sofort Teil der Audiodeskription. Dazu wird die Audiodeskriptorin in dem Moment auch etwas sagen. Sie wird das beschreiben, da ist gerade ein Unfall. Aber was natürlich im Theater total häufig passiert, ist, dass Dinge ein bisschen anders sind, als man es irgendwann mal geprobt hat. Und das ist natürlich dann die Kunst, ne? Der
Ja, genau,
Diskussion.
ja. Ja, Sie erwähnten selbst, dass Sie selbst Audiodeskription machen oder zumindest gemacht haben. Haben Sie auch mal für Filme Audiodeskription gemacht? Also
Das
auch
habe
Konserve
ich,
gemacht?
ja, ich habe auch durchaus schon Konserven gemacht und das ist auch völlig okay. Aber ich
Was haben
persönlich
Sie
bin,
lieber? Was haben Sie lieber?
ja, ich persönlich bin deutlich beim Live-Sprechen. Das hat, weil ich finde, ich bin sehr gerne Teil eines solchen Gesamtkunstwerks, was in dem Moment erst passiert. Ich freue mich auch über Improvisation, die dann gefordert ist von mir, weil nämlich doch irgendwas anders ist. Das macht mir eigentlich totalen Spaß. Und ich habe auch immer das, was mir auch Spaß macht, ist, dass ich die Leute natürlich in einer bestimmten Weise auch sehr live und echt abholen kann. Weil wenn sie etwas live sprechen, dann sind sie noch in anderer, also sie sind Teil dieses Gesamten da und sie sind auch noch viel anders, also noch anders intensiver beim Geschehen. Also das heißt, sie sind ein bisschen stärker gefärbt. Als das, sagen wir mal, bei der Audiodeskription im zum Beispiel Fernsehen normal üblich und vielleicht auch gewünscht ist. Im Theater ist es ein bisschen mehr gewünscht, dass man sozusagen die Leute durch den eigenen Ton mitnimmt, in das Ereignis reinzieht. Und das kann man natürlich ganz gut. Also wir sind genauso wie alle anderen Deskriptoren mit dem Stoff, mit dem Stück, mit der Inszenierung, mit den vielen Gesten und raschelnden Kleidern und so weiter, total zutiefst vertraut. Also wir wissen ganz genau, was da passiert. Wir haben das auch geskriptet. Aber dennoch, die Temperatur von Vorstellungen kann doch arg wechseln. Also das kann schon sehr unterschiedlich sein. Und da kann man natürlich, wenn man es live macht, unheimlich gut reingehen mit.
Gibt es eigentlich bestimmte, sagen wir, Formate und auch Formen der darstellenden Kunst, in denen sie besonders häufig eingesetzt werden? Oder geht das querbeet? Also natürlich Theater, vielleicht auch, ich weiß nicht, Dramen oder Komödien gleichermaßen oder Ballett oder Oper? Oder gibt es
Also,
bestimmte Formen, die sich besonders gut für Audiodeskription eignen? Oder gehen Sie danach, sage ich mal, Beliebtheit oder voraussichtlichem Zuschauerinteresse?
alle diese Punkte spielen eine Rolle. Zunächst mal, es gibt wir schließen nichts aus. Also also der Berliner Spielplan hat sagen wir mal, eine Gruppe von mal so 10 bis 15 AutorInnen und RedakteurInnen ungefähr, die da irgendwie kontinuierlich was tätigen hier in Berlin. Und wir sind tatsächlich über alle Genres vertreten, die es hier so gibt. Also zum Teil machen die AutorInnen natürlich auch noch was außerhalb des Spielplans. In jedem Fall ist also wir haben Schauspiel, Oper, Kinder und Jugend ist dabei. Es ist aber auch Show, es ist Musical, es ist Ballett. Demnächst vielleicht sogar noch Konzert. Also es ist wirklich eigentlich Akrobatik, ne? So Sachen ist eigentlich überhaupt nichts ausgeschlossen. Und natürlich hat das stark damit zu tun, also was hier jetzt ausgewählt wird, also oder sagen wir es so, würde sagen, es gibt schon zwar einige Hauptkriterien. Also es gibt Dinge, die sind mehr oder weniger für Audiodeskription geeignet. Das hat aber weniger mit dem Genre zu tun, sondern eher mit der Machart des einzelnen Werks. Und dann ist der andere Punkt, die Beliebtheit beim Publikum spielt natürlich eine Rolle, denn auch wir wollen Zuschauer begeistern und also eher nicht leere Reihen haben. Das ist im Theater ja noch viel auffälliger. Das ist der andere Aspekt von live, ne? Also wenn keiner kommt, wissen Sie es sofort. Beim Fernsehen weiß man das nicht. Das wird alles produziert, ist da und wird genutzt oder auch nicht. Also was Publikum vielleicht sehen will, spielt eine Rolle. Und ansonsten ist unser Prinzip beim Spielplan, deshalb heißt er auch so, wirklich Spielplan. Das heißt, das ist irgendwie ein Repertoire-Gedanke. Also es gibt für verschiedene Menschen verschiedene Dinge. Da soll jeder nach Möglichkeit was finden und ein kleines bisschen versuchen wir auch immer diese Berliner Bühnenlandschaft, die ist halt ziemlich ausufernd. Also es gibt eine Menge Theater unterschiedlichster Provenienz und wir versuchen ein bisschen das zu repräsentieren. Das gelingt jetzt nicht total, das geht auch gar nicht, aber wir bemühen uns auf jeden Fall genau darum.
Ja. Die nächste Frage bezieht sich auf die Frage der Finanzierung. Beim Film ist es ja so, dass Filme nur gefördert werden, wenn sie dann auch eine Audiodeskription anbieten. Also auf diese Art und Weise konditional mit der Förderung verbunden sind. Läuft das bei Ihnen auch ähnlich? Oder Sie erwähnten, dass Sie einen Verein haben. Wie finanzieren Sie sich?
Ja, schön wär's. Nein, im Theater ist das nicht so. Also da gibt's, es gibt eine Förderungsbedingung in dem Sinne. Könnte man einführen, hat aber auch andere Schwierigkeiten als beim Film, muss man sagen. Nein, also das ist ganz anders. Wir sind erstmal ein ganz unabhängiges Projekt. Das hat sich irgendwann begründet, beziehungsweise ist entwickelt worden von mir in einem Verein tatsächlich. Und es ist auch jetzt bei einem Teil des Vereins untergebracht, also das ist der Träger. Inzwischen, nachdem wir angefangen haben mit ganz normaler Projektförderung, wie das so ist, also etwas, was auf Grundlage eines Antrags gewährt wurde, in dem Fall bei der Lotto-Stiftung Berlin, haben wir dann über verschiedene Etappen inzwischen erreichen können, dass wir tatsächlich in einer bestimmten Weise ein Teil oder mindestens teilweise zu einem Teil des Kulturhaushalts in Berlin geworden sind. Also das heißt, das Abgeordnetenhaus hat irgendwann tatsächlich entschieden, ja, wir brauchen hier mindestens mal eine gute Basisförderung, damit es dieses Projekt weitergibt. Und da ist dann noch ein weitere, zwei Stiftungen sind noch da jetzt aktuell dazu beantragt worden, um dann auch wirklich gut arbeiten zu können, weil das eine ist schon mal wunderbar, Basis, wunderbar. Und um dann, also Standbein, ein gutes Standbein, so, und jetzt brauchen wir aber noch ein Spielbein, weil sonst spielt nichts. So, das ist also immer wieder ein interessanter Auftrag, eine Herausforderung, ein Kampf, immer wieder sich Gedanken zu machen, wo kommt denn jetzt mal das Geld her dafür, weil tatsächlich eben so eine Art Grundlage wie beim Film gibt es wirklich nicht im Theater. Das ist ja auch völlig anders. Also die Produktionsweise ist total anders. Die gesamte Aufstellung von so einem Haus. Schon mal allein, dass es ein Haus ist, ist schon mal ein Riesenunterschied.
Ja, vielen Dank fürs Erste und dann übergebe ich mal an Thomas.
Jo, der folgende Abschnitt, der dreht sich so um Themen Vorbereitung, Handwerk, Technik. So habe ich es mal betitelt. Als erstes würde ich gerne wissen, wie bereiten Sie sich auf eine Audiodeskription vor und welche Informationen brauchen Sie? Also zum Beispiel das Drehbuch, Regieanweisungen. Ja, wie funktioniert das? Brauchen Sie im
Ja.
Vorfeld viele Infos?
Ja, Tatsache, ohne Infos geht es nicht so gut. Man kann letztlich immer nur beschreiben, was man versteht. Das ist natürlich nicht jetzt völlig anders als was man von Film und Fernsehen kennt. Also wir benötigen, um eine Deskription, die wir ja wirklich schreiben, also das ist wirklich ein Text, also eine echte Übersetzung, ne? Benötigen wir ein ordentliches Video mit verschiedenen, also da gibt es verschiedene Aspekte, was besonders wichtig ist für uns, was wir da sehen können müssen. Am besten haben wir eine totale und ein Close-up, das ist am allerbesten. Dann benötigen wir tatsächlich das Regiebuch und wir benötigen noch verschiedene Listen von Dingen, die auf der Bühne sind, also eine Requisiteliste zum Beispiel. Und sehr, sehr, sehr wichtig ist auch eine Kostümliste mit Fotos, wo man also das Kostüm am besten am Schauspieler abgebildet sieht. So, und wenn wir im Musiktheater unterwegs sind, dann benötigen wir noch viel mehr Dinge. Da benötigen wir auch noch den Klavierauszug, zum Beispiel das Libretto, die Übertitel, die Orchesterbesetzung. Also was einfach daran liegt, dass hier noch genrebedingt noch ganz andere Aspekte eben dazukommen, die wir auch noch berücksichtigen müssen beim Schreiben. So, und dann dauert das, also wenn wir das alles bekommen haben, also man muss es natürlich irgendwie vom Theater bekommen. Also hier ist sofort auch ein Aspekt von Organisation, Ansprache, Kommunikation steckt hier irgendwie drin. Also wir brauchen jemanden, den wir da fragen können nach den Dingen. Und diese Person muss dann im Haus wiederum Personen fragen, um alle diese Dinge zu bekommen, ne? Also das ist ein Vorgang, der sofort ein paar Kreise zieht, könnte man sagen. Ne? So, wenn wir
Okay.
das alles haben, dann setzen wir uns hin und schreiben. Also wir studieren einfach das Video mit Hilfe des Regiebuchs,
Ja.
gucken in die Requisitenliste, was ist das da für ein Gegenstand? Aha, das ist wahrscheinlich das und das, hier gar nicht gut zu erkennen auf dem Video, na, wird schon stimmen. So, ne, in der Form hangeln wir uns da weiter. Hier ist noch ein Unterschied übrigens vom Filmbereich. Beim Theater haben wir vorher ein bisschen Platz, bevor es losgeht, weshalb wir da die Chance haben, noch eine Einführung zu machen vorher. Das ist auch ganz notwendig, weil Bühnenbilder sind oft relativ abstrakt und relativ kompliziert. Da muss man mehr dazu sagen. Also beim Film gibt es den Platz gar nicht. Also da geht es sofort los, ne? Sie sind sofort im Abspann. Da wird der Titel, dann kommen schon Darstellernamen und Sie sehen auch bereits die ersten Bilder. Und Sie haben da einfach das Problem, dass Sie ganz schnell noch ein paar Informationen schnell unterbringen müssen. Und dann haben Sie zwischendurch immer nur die Chance, irgendwas zu sagen, also darüber, wie jemand aussieht zum Beispiel. So, und wir haben es da im Theater ein bisschen besser. Wir haben vorher Platz und können sagen, okay, wir machen noch eine Viertelstunde vorher eine Einführung. Und in der wird das alles beschrieben. Das Bühnenbild, kurz was zum Inhalt, die Kostüme, vielleicht auch noch die Darsteller, mindestens im Groben. Und vielleicht ein paar Spezialitäten zur Inszenierung. So. Also sowas wie ganz viel Video oder so. Also das ist so Vorbereitung. Und
Ja,
dann kommt.
ist deutlich mehr als ich dachte. Ich dachte, Sie haben ein Reklamheftchen und können sozusagen sich am Klassiker langhangeln und wissen dann, was da gespielt wird. Meine nächste Frage geht in die Richtung, welche Fähigkeiten und Techniken als Person braucht man aus Ihrer Sicht, um eine professionelle, gute, gelingende Audiodeskription live über die Rampe zu bringen.
Zu schreiben und zu sprechen, meinen Sie? Oder beides? Also, oder
Ja,
eins von
beides
beiden?
vielleicht.
Beides,
Ja.
okay. Naja, gut, also fürs Schreiben erstmal müssen Sie schreiben können. Also Sie müssen formulieren können und am besten farbig. Also nicht so, also das ist einfach schöner anzuhören, wenn man ein bisschen bildreich ist, aber natürlich im Rahmen von dem, was audiodeskriptiv auch erlaubt ist. So, also schreiben können, möglichst flott und flüssig, wäre nicht schlecht. Dann müssen Sie sehr genau hingucken können. Also Sie müssen genau sein. Sie müssen eine gute Beobachtungsgabe haben. Im Theater müssen Sie auch ein bisschen mehr noch tun dafür, um Vorgänge zu verstehen. Das ist nicht immer offensichtlich, was hier an dieser oder jener Stelle gemeint ist. Also manchmal ist es das, aber manchmal ist es das auch nicht. Also da hat man die Frage, worum geht's hier jetzt? Was spielen die da eigentlich? Da muss man Dinge öfter mal angucken. Und da wäre natürlich günstig, wenn man ein kleines bisschen Ahnung von Theater hat. Also man sollte nicht völlig unbedarft da rein marschieren. Dann wird man wahrscheinlich Probleme haben, das zu verstehen. So, das sind, denke ich, da die wichtigsten Sachen. Und beim Sprechen kommt es Ist genau das, was, also ich habe das eben schon angedeutet, also zum einen muss man Spaß haben am Improvisieren und man muss da auch darauf gefasst sein, dass man mal irgendwas außer der Reihe, also man muss immer ein Auge echt auf der Bühne haben, weil da kann irgendwas ganz anderes passieren. Und das muss einem auch ein bisschen liegen.
Ja.
Also wenn man eigentlich dazu neigt, sich am Text festhalten zu wollen, komplett, dann geht das nicht, das wird nichts. Also da muss man ein bisschen Spaß dran haben. Ich denke eben auch, dass wir bei der Live-Audiodeskription im Theater eben diese Chance haben, Sachen ein bisschen zu färben und Emotionen in maßvoller Weise natürlich hier auch reinzubringen. Ein sehr schönes Beispiel ist immer, wenn es um Akrobatik geht oder um solche Sachen, die, ja, wo es so um Spannung geht. Da
Ja.
kann man einiges machen, indem man die Leute auch wirklich sehr, ja, mitnimmt in so einen Vorgang von wow, jetzt dreifacher Salto. Und er
Ja.
macht es noch einmal. Und sicher gelandet. Und so, ne?
Er
Also,
steht.
das, ja, genau. Er steht, er verbeugt sich, er präsentiert sich. Kraftvolle
Ja.
Leistung. So,
Ja.
das, ne? Also in der Art kann man Leute ganz gut mitnehmen. Das ist ja der Vorgang, wenn sie sehend in so einem Ding da sitzen und so einen Act betrachten, dann haben sie ja auch dieses Gefühl im Magen, ne? Also, boah, jetzt, ne? Gleich stürzt er ab. Das ist ja das,
Ja.
womit Akrobatik spielt.
Ja.
So, und man versucht, wenn man das, ja, Also wir versuchen schon in unserem Tun da ein bisschen dieses Bauchgefühl einzuholen in der Art,
Ja.
wie wir das beschreiben.
Ja.
Also das ist ja.
Wir hatten im Podcast, der im Januar lief, zu Hörfilm, hatten wir darüber gesprochen, wie objektiv das sein muss. Das haben Sie jetzt gerade auch noch mal beschrieben. Also geht es darum, objektiv zu beschreiben, ohne das Geschehen sozusagen, das Stück, die Szene zu interpretieren oder überzuinterpretieren? Oder steckt eigentlich, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, doch immer auch ein Stück Baumann in jeder Produktion, die wir da hören?
Ja, wenn es jetzt die Baumann ist, die es macht, aber es könnte auch jemand anders sein und dann
Ja,
steckt ein
gut,
Stück von dem. Nee,
sinnbildlich.
also ja,
Autor, sagen wir
es
mal.
steckt immer ein Stück, es steckt immer ein Stück vom Schreiber drin. Das ist übrigens aber bei, ja, das ist eigentlich bei allen Deskriptionen so. Es ist nur, ich glaube, im Theater ist es vielleicht noch am deutlichsten, wie gesagt, die spezielle Färbung beim Sprechen, der spezielle Humor, der vielleicht auch rüberkommt von jemandem, das hört man dann schon. Man hört das, wer da spricht, wer das da heute macht. Also, das finden die Leute aber im Allgemeinen auch ganz gut. Ansonsten ist selbstverständlich der Auftrag, dass wir ein objektiv beschreiben, dass wir nicht überinterpretieren und dass wir immer am konkreten Vorgang bleiben. Das ist aber immer ein weites Feld, weil auf der anderen Seite sind sie als Person immer auch selektiv. Es gibt Dinge, die sie besonders wahrnehmen, es gibt andere, die sie nicht so doll wahrnehmen. Was aber unter anderem, also wir versuchen diesem Problem zu begegnen, indem wir bei uns immer im Dreierteam texten. Also es ist nie nur einer alleine, der das macht, sondern da kommt noch eine Redaktion dazu, nämlich eine sowohl sehende Redaktion als auch eine blinde Redaktion. So, die sehende Redaktion sagt dann vielleicht, du hör mal, das sehe ich hier aber anders. Ich glaube, das hast du falsch verstanden. Oder hör mal, hier fehlt was. Das ist aber total wichtig, weil dann und dann passiert noch das und das. Da bin ich sonst nicht vorbereitet oder sowas, ne? Ja, und die blinde Redaktion sagt, du, das musst du mir nicht sagen. Das habe ich selber schon verstanden. Oder auch, was du da jetzt mir gerade erzählt hast, habe ich überhaupt nicht verstanden. Das Bild hat sich mir nicht hergestellt oder ich kapiere gar nicht, worum es hier geht. Das musst du irgendwie anders formulieren. Oder auch dieses oder jenes Wort kenne ich nicht. Was ist das denn? Also da gibt es sozusagen Korrektive von zwei Seiten.
Ja. Wie wichtig ist eigentlich das Zusammenspiel mit Technik, Regie und Veranstalter vor Ort? Passiert da deutlich mehr hinter den Kulissen, als man so als Publikum, wenn man jetzt da drin sitzt, ahnt?
Ja, unbedingt. Also wie gesagt, Theater ja sowieso, ne, ist ja
Ja.
an dem einen Abend live unwiederbringlich, genau so und nie wieder.
Ja.
Und das ist ja nur durch das Zusammenwirken von sehr vielen Menschen hinter der Bühne überhaupt
Ja.
möglich. Manchmal kommen die ja beim Applaus dann auch auf die Bühne und dann sieht man erstmal, was für Massen von Menschen da hinten noch tätig waren. Das ist manchmal schwerwiegend beeindruckend, ne? Vorne hat man irgendwie fünf Hanseln und hinten sind dann noch 30 andere, die auch noch was getan haben. Das ist so. So, und
Okay.
für uns ist das eigentlich auch so, weil wir müssen natürlich, ja, ne, wie gesagt, es geht bei der Materialbeschaffung schon los, ne? Wir müssen sofort in Kontakt treten mit Menschen in dem Haus, die uns unterstützen dabei, dass wir das machen können, überhaupt vorbereiten können. Und dazu gehört dann natürlich auch alles, was das Publikum dann angeht, wann findet das statt? Wann ist unsere Generalprobe, die wir als Vorbereitung vorher auch machen? Wer muss da involviert werden vom Haus und was müssen die Leute tun? Was müssen die wissen? Gibt es vorher vielleicht eine Tastführung? Schon noch ein ganz anderer Vorgang, der auch noch dazu kommt. Wo sitzen wir in dem Haus, um bestimmte Bedingungen überhaupt zu erfüllen? Und wie viel kosten denn bitte die Karten? Und an welcher Stelle im Zuschauerraum sind die Leute platziert? Gibt es da bestimmte Stellen oder kann man sich frei entscheiden, wo man sich hinsetzen will? Gibt es Ermäßigungen? Gibt es auch vielleicht noch andere Serviceangebote im Haus? Was weiß ich, gibt es vielleicht ein Tastmodell vom Haus zum Beispiel? Oder gibt es einen Abholservice von der U-Bahn oder von irgendeinem anderen Punkt?
Okay, oh, das ist ja sehr
Gibt es
umfassend.
Begleitung? Ne? Also, das
Ja.
ist, ne, da ist schon, da hängt einiges dran.
Okay. Der letzte Punkt geht so ein bisschen um Fehler und Fehlerkultur. Sie haben jetzt schon erzählt, Sie brauchen unendlich viele Informationen im Vorfeld. Und meine Frage ist so eine doppelte Frage. Einmal, wie gehen Sie mit fehlenden und unvollständigen Vorabinformationen um? Also Sie sind einfach nicht informiert worden. Und wie gehen Sie auch mit eigenen Fehlern um? Also uns passiert das ja auch. Wir sind nicht ganz live. Bei uns darf man dann sagen, stopp, und ich möchte nochmal sagen. Aber das geht ja im Theater nicht. Und korrigieren Sie sich da sofort oder lassen Sie, um dem Eindruck des Gesamtkunstwerks sozusagen Rechnung zu tragen, dann den Fehler einfach stehen?
Das kommt auf die Situation an. Also es kommt darauf an, wie groß der Fehler jetzt ist. Also was total typisch ist für eine Live-Audiodeskription. Da, also weil man muss ja trotzdem immer gucken, dass man irgendwie in Lücken reinspricht und nichts Wichtiges überspricht. Also weder Text noch Musik noch sonst was. Was heißt, man muss gelegentlich mal was vorliefern, nennen wir das. Also vorher beschreiben, was gleich passieren wird, weil wir vorher, also weil wir an der entsprechenden Stelle nicht die nötige Lücke, den nötigen Platz haben. So, und dann ist natürlich relativ vorprogrammiert, dass das manchmal nicht so ganz stimmt. Und dann ist deshalb relativ häufig, dass auch in einer Live-Audiodeskription sowas gesagt wird wie zum Beispiel, jetzt macht er das. Also man hat es schon beschrieben und dann kam es aber die ganze Zeit nicht. Und dann wird nochmal gesagt, so jetzt passiert das, was ich gerade gesagt habe. Und manchmal hört man auch den schönen Satz, nein, heute nicht. Das freut übrigens die Zuhörer immer ganz besonders. Also, weil die haben dann, wissen dann sofort, es ist wirklich live, ja. Also es, so, das ist, das wird auch gar nicht als Fehler in dem Sinne verstanden, interpretiert, habe ich jedenfalls bislang noch nicht erlebt, dass mir irgendjemand hinterher gesagt habe, also Sie haben ja da einen Mist erzählt, das war ja ganz anders. Sie waren immer zu früh.
Na gut,
Ist ja
auf der
nicht.
anderen Seite erhält ja der Zuschauer da auch eine Mehrinformation. Nämlich der normalerweise nur guckt, der kriegt ja gar nicht mit, dass da was anderes geplant war. Und
Sowieso. Klar,
in dem Moment, wo
klar.
Sie das sozusagen vorankündigen, es findet nicht statt, hat man ja sozusagen einen Zugewinn. Also man hat einfach mehr Infos als der daneben Sitzende. Ich kenne es vom Fußball. Ich bin ja beim Fußball Live-Audio-Deskription bei Hertha. Und da habe ich auch manchmal so Vorteile durch mein Hören, weil ich Infos habe, die anderen, die neben mir im Stadion sitzen, gar nicht haben.
Ja, das ist natürlich im Theater genau dasselbe. Also es ist in anderer Weise vorbereitet, als wenn Sie bei Hertha die Live-Audiodeskription hören, weil der ist ja wirklich, der ist ja nicht in dem Sinne, der ist nicht geskriptet. Ne?
Kann er
Aber
nicht, nein.
nee, klar.
Es sei denn, er ist Trump.
Das wäre verdächtig, ja.
Ja, das wäre verdächtig, ja. Nee, der weiß natürlich gut über die Sache Bescheid. Ich kenne ihn übrigens.
Ja, in diesem Blog wollte ich gerne, Frau Baumann, unsere Hörer in ihre Situation bringen mit den besonderen Herausforderungen, die bei so einer Live-Audiodeskription im Theater eines Theaterstücks an einem Abend bestehen. Und in Verbindung mit der Frage, worauf es bei Ihnen da besonders ankommt. Also ich stelle mir jetzt vor, Sie sitzen irgendwo in einer Kabine im Theater.
Das ist
Und
unterschiedlich.
okay.
Also ich kann, wenn am liebsten sitzen wir in einer sogenannten Regieloge. Das ist eine Loge, die im hinteren Bereich an der Rückseite im Allgemeinen ist, so ein Ding mit Glas davor, wo eigentlich irgendwann vielleicht mal die Regie saß vor 100 Jahren. Inzwischen ist da meistens ganz viel Technik drin. Also so. Aber die Regieloge hat den Vorteil, dass sie haben das Glas vor sich. Was heißt, sie sind diskret abgeschirmt gegenüber anderen Zuschauern, die ja die Deskription nicht hören, können aber andererseits gleichzeitig direkt auf die Bühne gucken und bekommen den Bühnenton in diese Kabine über einen Lautsprecher oder vielleicht auch Kopfhörer, wie auch immer. Also das ist dann im Allgemeinen gut verkabelt. Die andere Variante ist, es gibt keine Regieloge, weil alles ist schon be belegt. Und dann sitzen wir in irgendeinem Raum und machen das mit Hilfe eines Monitors. Also was heißt, wir sehen die Aufführung live auf einem Fernseher im Grunde und sprechen dann dazu.
Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Sie haben dann Ihr Skript dann vor sich und verfolgen dann das Geschehen auf der Bühne, auf dem Monitor.
Richtig. Und das Skript ist eigentlich bei 100% der SprecherInnen ist es auf einem Laptop.
Vermute ich mal heute,
Ja.
ja. Wenn Sie dann sozusagen loslegen, was sind dann so die Auslöserpunkte? Worauf achten Sie dann besonders, wenn Sie dann mit Ihrem schon vorformulierten Text starten? Was ist für Sie selbst das Startsignal sozusagen? Oder kann
Im
man das?
Allgemeinen, also meistens im Theater, aber auch nicht immer, aber meistens ist, ich kenne ja das Stück vorher, von daher weiß ich das natürlich. Wie ist es? Also im Allgemeinen ist das Startsignal im Theater immer, der Saal wird dunkel. Eigentlich meistens, weil danach wird nämlich die Bühne hell oder irgendwas geht da vorne los. Und man will ja nicht, dass das Licht, was man vorne hat, durch Licht, was von hinten kommt, gestört wird. Also von daher, der Saal wird dunkel, kann man eigentlich quasi als Standard sich überall reinschreiben. So, und dann, ja, dann kommt es drauf an. Naja, ich habe, der Text ist da, mein Text ist eingefügt, ich weiß, was passiert an welcher Stelle, ich weiß vielleicht auch noch andere Cues, also Markierungen, wo irgendwas Besonderes passiert, was weiß ich. An der und der Stelle fängt jetzt die Drehbühne an, im Uhrzeigersinn zu drehen oder irgendwas anderes. Oder hier kommt ein Stück Kulisse von oben runter oder der Vorhang geht zu, was auch immer, ne? Oder es wird besonders hell auf der Bühne. Oder Max kommt von links mit einem großen Blumenstrauß. Jo. Also dann, ich achte auf das, was da passiert, habe ich aber ja auch in meinem Skript stehen, inklusive von dem, was Max dann vielleicht sagt. Ja, das ist eigentlich.
Und mit dieser Fokussierung und dem Skript gelingt es Ihnen auch, sag mal, zu verhindern, dass Sie mit Ihren Beschreibungen in Dialoge hineingeraten oder dass es Überlappungen gibt? Oder gibt es da noch andere Tricks sozusagen, mit denen man das vermeiden kann?
Naja, zum einen, man kennt das Stück wirklich gut, weil man hat es wirklich durchstudiert. Um sowas gut zu beschreiben, müssen Sie das richtig, richtig inhalieren. So, sonst ist das nicht gut, was da rauskommt am Ende. Weil Sie fangen an, es zu schreiben, Sie schreiben was hin, dann merken Sie, nee, das stimmt jetzt nicht, dann merken Sie, es ist viel zu lang, dann merken Sie, es passt gar nicht rein, es muss noch knapper werden. Aber es muss, andererseits ist es vielleicht langweilig, hier haben wir noch ein Bild. Also das ist so ein Dauerüberarbeitungsvorgang, der dauert ein paar Schichten. Und dann irgendwann steht dieser Text. Was wollten Sie jetzt noch wissen? Sorry.
Nein, ob es noch besondere Tricks gibt, Überlappungen
Ach so. Nee,
das
der
Hineinsprechen
einzige,
in Dialoge.
also genau deshalb habe ich so angesetzt. Also der eine Punkt ist, Sie wissen, Sie kennen das Stück sehr genau. Dadurch, Sie haben außerdem natürlich auch eine Live-Ansehvorstellung gehabt, mindestens eine und eine Generalprobe, wo Sie das einmal testen mit Prüfern im Publikum und auch schon mal testen können, ob Sie überall reinpassen. So, aber ansonsten ist ehrlich gesagt die allerbeste Voraussetzung, dass Sie sehr empathisch mit dem Stück und den Darstellern mitatmen. Also Sie müssen sich da schon ein bisschen hineinbegeben, weil dann merken Sie schon im Vorfeld, na, der ist heute aber besonders schnell drauf oder hier macht er eine neue Kunstpause. Ja, so, wenn, was natürlich gelegentlich passiert ist, dass es mal eine Umbesetzung gibt, dass mal ein anderer Darsteller an dieser oder jener Stelle ist oder überhaupt in der Oper, da wird sehr, sehr oft die Besetzung, also da wird, das ist nicht so, ist üblich, dass da immer wieder neue Sänger auftauchen. Und da müssen Sie natürlich noch mal neu gucken und sich da auch neu reinbegeben, weil so ganz dasselbe machen macht eigentlich keiner. Also es ist immer ein bisschen anders dann doch, wenn jemand anders da ist. So, reingehen, konzentrieren, mitatmen, auch wie gesagt, das ein Bühnenauge haben und merken, ach, der setzt gar nicht an zu dem Text, den ich jetzt hier erwarte. Was hat er denn? Oh, er hat ein Problem. Keine Ahnung, das Requisit funktioniert nicht. Ne? Das muss ich, also es ist schön, wenn ich so gut da drin bin, dass ich merke, der Darsteller reagiert jetzt gerade nicht so, wie ich möchte oder denke, dass er das tun sollte an der Stelle, weil er gerade mit einem anderen Problem beschäftigt ist. So was gibt's ja. Ja. Wenn Sie das richtig errätselt haben und das stimmt, dann können Sie das natürlich sofort wieder be beschreiben. Dann wird es wieder
Ja,
schön, ne? Dann finden das die Leute auch wieder
ja.
toll.
Ja. Schön. Um an das andere Ende der Leitung sozusagen zu gehen, nämlich derjenigen, die auf die Audiodeskription angewiesen sind. Die bekommen den Ton über ein normales Audiogerät oder sind das Geräte, die auch inzwischen technisch auf transparent schalten können, sodass sie sowohl die Audiodeskription mitbekommen als auch den Dialog?
Ja, das ist ein ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig gut gelöstes Problem. Es gibt verschiedene Geräte im Umlauf und das Thema Kopfhörer ist etwas, wo sich die Geister einfach auch scheiden und streiten, möchte ich sagen. Also wir nehmen ganz was Schlichtes, nämlich wir haben eine sogenannte Museumsführungsanlage. Die ist mobil und die hat am einen Ende einen Sender, an den in irgendeiner Form ein Sprechermikrofon angeschlossen ist. Aber wir machen es ein bisschen schöner, weil wir haben bessere Mikrofone und wir haben auch ein Mischpult dazwischen für bestimmte Sachen. Okay, aber im Grunde ist das ein Sender, der sendet diesen Sprecherton auf Empfänger, die irgendwo im Saal verteilt sind. Das geht per Funk. Die Empfänger sind so ein kleiner Kasten, ne? Und die haben einen Kopfhörer dran. Und wir nehmen immer ein Ohr Kopfhörer, weil wir sagen, okay, das eine Ohr ist, in dem einen Ohr ist der Kommentar und das andere Ohr ist bitte auf der Bühne.
Okay, kann man so lösen,
Ja, es gibt aber auch Leute, die bevorzugen so abgeschlossene Kopfhörer, aber ich finde das nicht gut. Ich denke, man muss ein Ohr wirklich frei haben. Es gibt wiederum andere, die nehmen In-Ear, gibt es auch. So, und das ist auch ein kleines bisschen hier, spielt das Genre auch noch wieder eine Rolle, weil wenn Sie in einer Musikveranstaltung sind, dann möchten Sie möglichst wenig Störung haben von anderen Zuschauern, Zuhörern, die sich stark auf die Musik konzentrieren möchten. Also da versucht man immer irgendwas zu machen, dass das möglichst wenig irgendwie nach außen dringt. Das kleine Gewisper, was ja dann natürlich im Ohr ist irgendwo, ne, ein
Ja,
bisschen zu
klar.
hören ist, ne? Weil das kann dann doch zu
Ja.
Verärgerungen führen.
Ja, gut. Meine nächste Frage bezieht sich jetzt, sag mal, auf die besondere individuelle Herausforderung an eine Audiodeskriptorin. Wie ja andere Live-Übersetzungen oder Live-Dolmetscher Gebärdendolmetscher zum Beispiel, erfordert ja auch diese Tätigkeit von Ihnen eine enorme Konzentration, einen enormen Fokus. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie lang so ein Theaterstück im Normalfall dauert, sind wir ja schnell bei 1,5, 2 Stunden auch, manchmal so vielleicht sogar länger. Wie schaffen Sie das da, fokussiert zu bleiben? Oder wechseln Sie sich dann doch ab in längeren Fällen? Oder haben Sie bestimmte Tricks, mit denen Sie da auch wirklich bei der Sache bleiben und nicht auslassen? Denn wir wissen alle, dass irgendwie nach einer halben bis dreiviertel Stunde man anfängt, nicht mehr ganz die Konzentrationsleistung bringen zu können, die man am Anfang vielleicht hatte.
Ja, also gut, ich meine, es ist natürlich sicher sinnvoll, wenn man erstmal fit hinkommt, also
Okay, klar,
ausgeschlafen und hinreichend
nicht
versorgt, sag ich mal, und mit einem Wasser
ja,
versehen und sowas, weil das braucht man zwischendurch wahrscheinlich, muss man mal einen Schluck trinken. Ne? Es ist nicht schlecht, wenn zwischendurch eine Pause ist, das findet die Deskription natürlich auch gut. Kommt drauf an, manchmal ist das so, manchmal nicht. Ansonsten muss ich mal sagen, also ich habe da selten so ein, also ich persönlich habe da selten so ein Problem, weil ich mich einfach von der Vorstellung tragen lasse und weil ich die ja dann doch gerne selber auch weiterhin gucke und bin dann eigentlich gespannt. Oder ich habe vielleicht auch Lieblingsstellen, bestimmt habe ich die oder so, ne? Und denke, ah, wie macht das denn heute? Also ich bin da schon ein sehr guter Zugucker dann auch in dem Moment. Natürlich ein Profi-Zugucker, weil ich weiß ja ganz genau, was da eigentlich gleich ist, ne? Und so. Und dann freue ich mich, wenn es auch gelingt oder wenn ich auch, sagen wir mal, Stellen gut hinkriege, von denen ich weiß, die sind hier schwierig, hier wird es knapp. So, das ist ein Punkt. Aber es ist wahr, dass natürlich eine 2-Stunden-Aufführung durchaus sehr herausfordernd sein kann. Je nachdem auch, wie viel man zu sprechen hat und wie stark, also wie schwierig sie ist. Und Dinge, die sehr schnell sind, wo man Mühe hat, die Lücken zu finden oder zu nutzen, die sind einfach schwierig. Was auch schwierig ist, sind Stücke, die so sind, dass man eigentlich durchsprechen muss fast. Also gibt es manchmal so Sachen, die sind sehr pantomimisch oder mit wenig Text. Da hat man dann im Grunde überhaupt keine Pause. Das ist auch sehr herausfordernd, kann herausfordernd sein. So, ansonsten haben wir bei Genres auch Unterschiede noch. Also die Oper zum Beispiel machen wir eigentlich immer mit zwei Sprechern, weil einer, also das kann man unterschiedlich aufteilen. Es gibt Aufteilungen Männer, Frauen zum Beispiel in dem Fall. Also in der Oper, genau, das muss ich dann vielleicht noch erwähnen, in der Oper haben wir nicht nur den Audiokommentar, also was passiert auf der Bühne, sondern wir haben andererseits auch noch das Libretto, was schlicht damit zu tun hat, dass die sehende Zuschauer es ja auch sehen. Die haben oben ein Display, da steht das Libretto. Im Allgemeinen wird es dort auch übersetzt, weil oft ja die Opern italienisch oder sonst wie sind. Und da oben steht dann die deutsche Übersetzung. Da haben sich inzwischen alle Zuschauer total dran gewöhnt, das finden alle sehr gut. Und da das ja auch einfach mal im sichtbaren Bereich ist, muss das bei uns genauso vorkommen. Also wir können gar nicht anders. Deshalb sprechen wir die Übertitel, was ja das Libretto ist. Und das machen wir, also dafür brauchen wir dann insgesamt doch zwei Sprecher, um Dinge ein bisschen unterscheiden zu können. Also wir haben, einer macht den Kommentar, einer macht das Libretto oder es ist noch ein bisschen anders geteilt, noch ein bisschen mit Stimmen. So, und hier gibt es dann auch gleich einen Unterschied. Da haben Sie noch eine Schwierigkeit. Die beiden müssen sich nämlich auch noch gut verstehen. Also sie müssen aufeinander eingespielt sein, damit sie sich nicht gegenseitig irgendwie reingurken. Und dann ist das auch im Allgemeinen so, das Libretto ist ein kleines bisschen spielerischer, weil das ist ja der Figurentext in der Oper, wohingegen der Audiokommentar vielleicht ein kleines bisschen sachlicher ist, weil das ist das, was da passiert. Und das soll von dem. Also ich würde fast sagen, naja, bei der Oper ist das sachlicher als zum Beispiel im Schauspielbereich.
Ja, schön. Ganz herzlichen Dank erstmal. Und jetzt wenden wir uns mit Thomas der Zukunft zu. Und
Ja, der letzte Block hat Stichworte mit dem Buchstaben Z, nicht nur Zukunft, sondern auch Zielgruppe und Zugewinn. Passiert eigentlich oder wie passen Sie Beschreibungen an, wenn Sie unterschiedliche Bedürfnisse bedienen müssen? Also ich habe noch eine Restsehfähigkeit und ich sage jetzt mal, mein Nachbar ist schwarzblind. Gibt es da Anpassungen oder ziehen Sie einfach einen bestimmten Standard durch?
Das können wir es im Grunde nicht machen, denn wir können ja nicht für jeden Einzelnen eine Deskription machen. Also ich meine, das gibt es ja auch, ne? Sogenannte Flüsterdeskription, aber das ist dann eins zu eins. Da sitzt einer neben einem. Und das
Okay.
ist dann wahrscheinlich jemand, der den auch sehr gut kennt oder mindestens stark darauf eingestellt ist. Da könnte man sowas machen. Ansonsten versuchen wir uns insgesamt eben unterstützt durch unsere Redaktionen, die ja da nochmal nachkontrollieren und eben gerade die blinde Redaktion, die dann auch nochmal ganz klar darauf orientiert ist, ist das für alle verständlich? Habe ich jetzt bedacht, dass jemand, der, was weiß ich, also zum Beispiel geburtsblind ist, diesen oder jenen Sachverhalt überhaupt nicht kennen kann? So, weil so ein bisschen ist natürlich das Grundprinzip, dass man sich am schwächsten Glied im Hinblick auf die Seherfahrung, sag ich mal, orientiert. Also erstmal, also wirklich sehr kritisch hinterfragt, ist das wirklich für alle verständlich? Oder auch so Modewörter oder Spezialausdrücke für Kostümteile oder so sind so typische Streitpunkte, über die wir uns da immer stark auseinandersetzen. Ja, insoweit. Ansonsten ist natürlich jeder Zuschauer selber sowieso verantwortlich für sich selber und auch für sein Vergnügen, sag ich mal, ein bisschen, ne? Also denke ich schon. Das heißt, es kann auch jemand, der sagt, nee, das ist mir jetzt hier zu viel. Zwischendurch den Kopfhörer absetzen. Es ist ja niemand gezwungen. Ne? Also wenn er merkt, nö, das brauche ich jetzt doch alles nicht, ist mir, ne, das ist es nicht, ja, dann passiert selten, passiert aber auch mal.
Wie würden Sie denn aus Ihrem Erleben den Zugewinn beispielsweise einer Theateraufführung für blinde und sehbehinderte Menschen mit Live-Audiodeskription im Vergleich zu einer Vorstellung ohne Audiodeskription bewerten? Anders gefragt, warum sollte ich in jedem Fall die beschriebene Theateraufführung besuchen.
Weil sie sich dann danach mit ihrer sehenden Begleitung oder wem auch immer auf Augenhöhe unterhalten können über das, was da zu sehen war. Vielleicht haben sie sogar mehr erfahren als die, ne? Also ich sage immer, bei uns sitzen sie noch viel mehr in der ersten Reihe. Also weil das ist einfach so. Wir beschreiben aus einem Wissen heraus über diese Aufführung, einem sehr großen Wissen. Wie gesagt, wenn wir noch Informationen, da fragen wir auch nach, da haben wir dann noch Nachfragen an das Team oder wen auch immer. Also wir quasseln zwischendurch auch noch mal mit dem Regieassistenten, ne? Habe ich das hier richtig verstanden? Was auch immer, warum habt ihr das denn so gemacht? Also da ist eine Menge Hintergrundwissen eingeflossen und das merkt man auch an dem, was wir da reden. Da kriegt man sehr viel mehr mit. Grundlegend ist es aber natürlich so, wie überhaupt bei Deskription, die soll sie ja in die Lage versetzen, der Handlung vernünftig folgen zu können. Und zwar besser, als wenn sie sie nicht hätten. Und das ist erstmal die Grundaufgabe. Und die versuchen wir natürlich zu erfüllen. Also, sie wissen dann, Max kommt mit dem Blumenstrauß rein. Sie hören ihn nicht nur reden, wenn er drin ist, sondern sie wissen, er wedelt auch noch mit Rosen. Ist ja ein
Wunderbar.
Unterschied. Ne? So.
Deutlich. Deutlicher Unterschied.
Genau. Genau. Und außerdem, es gibt noch einen großen Punkt, der beim Theater sehr wichtig ist und den ich hier in Berlin auch erlebe. Also es gibt einen starken sozialen Aspekt. Also das Theater hat den natürlich, weil auch die Zuschauer sind ja live. Also die kommen auch nur zu diesem Anlass so zusammen. Und die haben miteinander ja auch noch ein soziales Erlebnis. Und ja, das ist etwas, was wir. Das ist was anderes, als wenn Sie zu Hause vor Ihrem Fernseher sitzen. Da können Sie auch den Film sehen, nicht? Aber es ist halt sonst keiner da oder eben nur der Ehepartner, was weiß ich. Also irgendwie ist das nicht so interessant und nicht so erlebnisreich. Sie haben nicht so viel Kontakt mit anderen. Und das ist, da muss ich mal sagen, habe ich hier auch ganz deutlich immer das Gefühl, wenn so Gruppen und soziale Erlebnisse, die sind auch ein großer Teil des Vergnügens, gerade für Blinde und Sehbehinderte. Also ich. Wir haben zum Beispiel gerade im Sommer veranstalten wir eine Musicalfahrt. Wir haben ein Musical im Tipi am Kanzleramt im Programm, nämlich Cabaret. Und da haben wir ein bisschen Bus-Shuttle und ein bisschen Imbiss vorher und noch ein kleines Gespräch, also ein bisschen Programm noch. Und aber vor allem ist das so eine Gruppenveranstaltung. Also das ist ein, ja, wurde so annonciert. Und das ist sehr, sehr gut nachgefragt. Der Sachlage, also hier, wir sehen oder hören Kabarett mit Audiodeskription, ändert das gar nichts. Aber offensichtlich kommt noch was dazu, was irgendwie attraktiv ist. Das ist einfach die Erfahrung, die wir hier jetzt machen. Also so ein Kontakt mit anderen. Und das ist halt bei einem Live-Erlebnis einfach mal besser möglich.
Letzter Blick in die Zukunft. Heutzutage geht ja nichts ohne KI. Welchen technischen Entwicklungen, ich sag mal jetzt, vielleicht KI, vielleicht auch Übertragungstechniken und so weiter, werden die Live-Audiodeskription in Zukunft verändern oder unterstützen? Was meinen Sie?
Also KI ist für mich aktuell noch sehr schwer einschätzbar. Es gibt sehr viel, also es gibt bereits KI-Anwendungen in der Audiodeskription im Bereich Serien und so. Das ist aber bislang noch nicht besonders gut. Also das kann man auch wirklich feststellen, dass das einfach Blödsinn ist, was da dann rauskommt. Dennoch weiß ich, dass die Auftraggeber an diesen Dingen weiter herumknabbern werden, weil das natürlich kostengünstiger ist. So, im Deskriptionsbereich, also in der Branche, sag ich mal, wird aktuell vor diesem Moment sehr gezittert, was man ja wohl, also das kann man verstehen, also Sprecher ja auch, ist dasselbe. Und dann heißt es aber immer, ja, aber bei Live können Sie ja eigentlich nicht an uns heran. So, und das, so ein bisschen stimmt das, weil diese ganzen Momente, die wir jetzt hier in dem Gespräch hatten, ne, wo irgendwas Unvorhergesehenes passiert, das ist nun mal schwer. Also da, bis das jemand, also eine KI wirklich sauber einordnen kann, ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Alles
Also
klar.
das, ne, das denke ich. Bei Übertragungstechnik kann sowieso alles Mögliche passieren. Also unter anderem werden demnächst, glaube ich, Frequenzen abgeschaltet. Das wird dann noch mal ein Problem. Andererseits, es gibt dann Übertragung per Internet. Also ich denke mal, das ist jetzt relativ unspannend. Es gab eine Zeit lang noch die Frage, ob Brillen in irgendeiner Form vielleicht zum Einsatz kommen könnten. Also dass man sozusagen nicht mehr mit einem Empfänger im Ohr da irgendwie sitzt, sondern dass man diese Brille auf hat, die aber auch gleichzeitig irgendeine Art von Lautverstärker ja haben muss, wenn sie denn
Ja,
sprechen soll. Aber das ist im
ja.
Grunde relativ hum wie numm, auf was für eine Art von Gerät der Live-Sprecher nun sein Signal sendet. Also
Klar.
vielleicht ist das ein bisschen verlässlicher, das kann sein. Aber ja.
Okay. Jetzt haben wir ganz viel über Berlin gesprochen. Haben Sie noch Tipps, weil wir sind ja deutschlandweit zu hören und wir haben auch den Anspruch, deutschlandweit zu erreichen. Gibt es auch Tipps außerhalb von Berlin und könnten Sie noch mal vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen, ob es da was gibt?
Ja, aber natürlich. Also ich würde sogar sagen, Berlin war eher ein bisschen hinten nach. Also was jetzt diese ganzen, ich meine, es hat jetzt in letzter Zeit aber auch noch mal total zugelegt mit Audiodeskription live. Also können Sie eigentlich überall in der ganzen Republik irgendwie erleben. Klassische Zentren schon immer, Leipzig, dann im Ruhrgebiet, ne, da Musiktheater im Revier, aber auch Münchner Kammerspiele zum Beispiel. Ist wirklich einiges los. Augsburg, ich glaube, Stuttgart ist dabei inzwischen, Hamburg, Bremen. Also ich glaube, da kann man jede große deutsche Stadt inzwischen schon ins Boot nehmen. Der Unterschied bei Berlin ist vielleicht nur, dass, aber das hat jetzt mit der Deskription nichts zu tun. Na, wir haben hier einen Haufen Theater. Das ist so Berlin-typisch. Viele verschiedene. So, deshalb uns hier als quasi Zentralorganisation, die das alles irgendwie versucht zu bestücken, zu bedienen. Das ist so ein Unterschied, ne? Aber das ist ein allgemeines Ding. Ja, aber wenn Sie da was suchen und wollen, bin ich ganz sicher, dass Sie an verschiedenen Ecken und Enden Dinge finden werden, ohne jetzt sehr lange suchen zu müssen. So, aber übrigens hat mich sehr überrascht, die besagte Musicalfahrt im August. Die ersten Leute, die sich da angemeldet haben, waren alle aus Hamburg. Da habe ich gedacht, Mensch, habt ihr in Hamburg kein Musical? Das ist mir neu. Ich dachte, ihr habt da eine Menge. Ja. Aber in Hamburg zum Beispiel gibt es das automatisiert von Stage. Und das ist vielleicht, weiß ich nicht,
okay.
wir machen es jetzt nur mal live hier und nicht automatisiert. Vielleicht war das, man hatte das noch den Unterschied, oder ich weiß es nicht. Oder eben, wie gesagt, der soziale Aspekt, den wir eben schon am Wickel hatten, ne?
Ja, gut. Zum Schluss wird Emanuel, der Meister der
Genau.
Knoten, wie jeder weiß, der den letzten Podcast gehört hat über Segeln, der wird jetzt den Sack zubinden. Bitte schön, Emanuel.
Ja, liebe Frau Baumann, ganz, ganz herzlichen Dank für diese ausführliche Darstellung dessen, was Sie tun und organisieren. Ich habe eine Menge gelernt heute, weil ich bin überrascht. Natürlich, wenn ich darüber nachdenke, nicht wirklich, aber mit welcher Akribie diese Audiodeskriptionen vorbereitet werden müssen und stehe voller Bewunderung dem handwerklichen und dem künstlerischen Tun, das hinter einer solchen Audiodeskription steht gegenüber. Also ganz herzlichen Dank. Zu unseren Zuhörern möchte ich sagen, nehmen Sie es als Anlass, mal zu überprüfen, in welchen Theatern in Ihrer Umgebung solche Audiodeskription, Live-Audiodeskription angeboten werden. Also wir hatten schon vorhin, oder Frau Baumann hatte schon vorhin ein paar erwähnt. Ich könnte ja auch noch hier in Mittelstädten wie Neuss, Mönchengladbach, Krefeld, hier so linksrheinisch zufälligerweise, wo ich wohne, ergänzen. Und ich bin mir sicher, dass im Rest der Republik das nicht unähnlich ausschaut. Und sei es darum, dass wenn vielleicht sogar die Nachfrage negativ beantwortet wird, aber dann die Nachfrage signalisiert, dass da Bedarf ist und vielleicht jemand auf die Idee kommt, sowas auch an seinem Theater anzubieten. Also, es ist die Sache wert und es erleichtert einem und ermöglicht einem wieder den Zugang zum Theater. Jetzt,
Wunderbar.
ja, ganz herzlichen Dank nochmal, Frau Baumert. Und zu unseren Zuhörern möchte ich sagen, bleiben Sie dran, denn es folgt jetzt noch das Geräuschrätsel und die Hausmeisterei, um die sich Thomas Golger kümmert. In diesem Sinne, herzlichen Dank und ich sage erstmal Tschüss.
Ja, herzlichen Dank auch Ihnen. Danke für die Einladung. Ich hoffe, dass das ein paar Menschen noch animieren wird. Viel Spaß im Theater.
Danke.
Danke, tschüss. Hausmeisterei. Ein langes, interessantes, intensives, schönes Gespräch, das zumindest bei mir wieder die Lust aufs Theater geweckt hat. Ich werde an meinem Geburtstag mit meiner Frau in den Sommernachtstraum gehen, im Monbijou-Theater, das als Freilufttheater sehr große Ähnlichkeit mit den Spielstätten von Shakespeare hat. Also ich freue mich schon ganz riesig. Für Berlinerinnen und Berliner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt habe ich noch den erwähnten Link blog.theaterhören-berlin.de. Dort finden Sie Spielpläne für die im September startende Theatersaison sowie Kurzbesprechungen einzelner Aufführungen zum Nachhören. Eine telefonische Spielplanansage ist jederzeit erreichbar unter 030 27 90 87 76. Opernfreunde finden bei der Deutschen Oper Berlin ein bemerkenswertes Angebot, muss ich ehrlich sagen. Ausgewählte Produktionen bieten Live-Audiodeskriptionen über Funkkopfhörer sowie Tastführung im Vorfeld. Soweit, so gut. Eine audiodeskriptive Einführung vorab, finde ich sehr gut. Und auf Anfrage sogar Dog-Sitting für Hunde. Die runden das ganze Paket ab. Also ich finde, eine gute Sache. Das finden Sie unter deutscheoperberlin.de, alles hintereinander, alles klein geschrieben. Und dann müssen Sie auf dieser Website nach Audiodeskription allgemein suchen. Insgesamt ist das Angebot für Theater, Oper und Events jedoch dezentral organisiert. Ich habe noch was gefunden, theaterübersetzen.de. Diese Seite bietet eine Liste zum Stöbern quer durch Deutschland. Und zwar unter der Rubrik Kontakte, Best Practice und Links theaterübersetzen.de. Und dann gibt es noch in NRW eine Seite, die Theaterangebote sammelt, und zwar die Seite www.bsvw.org theater.html. Es ist klar, dass diese ganzen Seiten alle dezentral vorliegen und man ein bisschen zusammensuchen muss, aber ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, mal wieder ins Theater zu gehen. Ich bin jedenfalls schon großer Vorfreude. Unter der neuen Rubrik, kennen Sie den schon, stellen wir Ihnen heute den Podcast Offside des DBSV vor, der von sich selbst sagt, er bringt junge, blinde und sehbehinderte Menschen up to date. Die Episode aus dem Juli 2026 ist auch einem kulturellen Thema gewidmet. Sie berichtet über die Musikwoche. Hören Sie doch einfach mal rein. Offside.podigy.com. Das klingt jetzt alles sehr englisch und die Buchstabenfolge ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach zu merken. Alle erwähnten Links finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz einfach zum Klicken in der Folgenbeschreibung. Da brauchen Sie dann sich das nicht merken, sondern Sie gehen einfach drauf, klicken und bums sind Sie da, wo Sie hinwollen. Am Schluss kommt das Geräuscherätsel. Im Juli knatterte das Segel im Wind und die Handseilwinde war deutlich zu hören. Eines von beiden hätte uns schon gereicht, aber wer das Rätsel lösen konnte, der kannte auch beide Geräusche. Das neue Geräusch, das es zu raten gilt, hat indirekt mit unserem heutigen Gast und ihrer Tätigkeit zu tun, wenn Sie die Dienstleistung von jemandem wie Imke Baumann, nämlich die Live-Audiodeskription, schon einmal in Anspruch genommen haben, Dann haben Sie so etwas sicher schon einmal gehört. Ton ab, bitte. Erraten? Wenn nicht, noch einmal kurz zurückspulen. Wenn ja, dann senden Sie Ihre Lösung bitte an folgende E-Mail-Adresse: podcast@sehenimalter.org. Alles klein und zusammengeschrieben. Vielleicht kommt dann der begehrte Thermobecher auch zu Ihnen. An dieselbe Adresse können Sie auch schreiben, wenn Sie Lob und Kritik loswerden wollen, sowie Anregungen und Themenwünsche uns übermitteln wollen. Das Podcast-Team freut sich weiterhin über jedes Like und jedes Abo unseres Podcasts und natürlich über jede positive Bewertung für unseren Podcast. Das bringt Reichweite für unsere gemeinsame Sache. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie uns gewogen, bis es im September 2026 wieder heißt: Herzlich willkommen zu Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Musik